Hallo und herzlich willkommen bei Geraumt, dem Podcast für Design und Information im Raum. Mein Name ist Markus Scheiber und in unserer heutigen Folge geht es um ein kleines Detail bei Leit- und Informationssystemen, das ein ganz wichtiges Detail ist für einen Informationsdesigner, und zwar das Piktogramm des Pfeils. Ich gestalte ja schon seit mehr als 20 Jahren Leit- und Informationssysteme, und bei vielen Projekten habe ich den Pfeil an das Projekt individuell angepasst. Deswegen sind in den letzten Jahren viele unterschiedliche Pfeile entstanden, und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, mir mal dieses Thema Pfeil vorzunehmen, ein bisschen auf die Geschichte zu schauen, auf die Gestaltung, die Funktion. Und das möchte ich euch heute gern näher bringen. Beginnen möchte ich mit einem kurzen Abriss der Kulturgeschichte. Es gibt hier keine wissenschaftlich fundierten Quellen, würde ich mal meinen. Es gibt ein paar Texte, die man nachlesen kann. Es gibt wenig Literatur. Aber es ist durchaus spannend, die Geschichte des Pfeils, weil die Entwicklung der Pfeilform mit der Entwicklung der Mobilität des Menschen einhergeht. Begonnen hat die Quellenforschung, die ich jetzt gefunden habe, mit dem 16. Jahrhundert. Und zwar deshalb, vor dem 16. Jahrhundert sind 90% der Menschen in der Regel nicht weiter herumgereist als gerade in ihrem engsten Radius von, sagen wir mal, 10 Kilometer, also zu den nächsten Dörfern rundherum, aber nicht viel weiter. Und gerade 10%, ein Zehntel der Bevölkerung, ist ein bisschen weiter herumgereist. Das waren beispielsweise Handwerker, Saisonarbeiter, Soldaten, Pilger, Bettler. Und die meisten kannten also nur die umgebenden Orte und mehr nicht. Und in der Regel hielt man zu dieser Zeit Wegweiser eher für gefährlich, weil sie nicht erwünschte Besucher angezogen haben, wie beispielsweise Diebe oder Soldaten oder Bettler. Und scheinbar wurden Wegweiser des Öfteren zerstört. Wegweiser waren auch aus einem einfachen Grund nicht so verbreitet, weil es einfach nicht so viele Wanderwege gab. Es macht erst der Weg den Einsatz von Wegweisern sinnvoll. Und erst zur Mitte des 17. Jahrhunderts gab es dann in Deutschland einen staatlichen Auftrag, Wege mit Richtungswegweisern zu versehen. Dieser Auftrag kam von Preußen. Und erst Ende des 17. Jahrhunderts gab es dann erste Angaben, wie so ein ganzes System von Wegweisern auszusehen hat, also mit genauen Maßangaben, in welchen Höhen die montiert sein müssen und so weiter. Kann man vielleicht ein bisschen mit heutigen Richtlinien wie Ölnorm oder DIN vergleichen. Gab es erst Ende des 17. Jahrhunderts. Und wenn man da so ein paar Darstellungen sich anschaut, waren das immer ausgestreckte Menschenarme, die mit einem Zeigefinger in eine bestimmte Richtung gezeigt haben. Die waren oft fleischfarben bemalt, diese Schilder, die bestanden aus Holz, und in der Fläche des Arms war quasi das Ziel eingeschnitzt und mit schwarzer Ölfarbe ausgemahlen. Die waren dann auf Pfählen befestigt, maximal 4 Stück in jede Richtung einer dieser Arme. Und die Frage natürlich, warum Menschenarme? Das war eigentlich ganz banal davon abgeleitet, dass damals, wenn man als Wanderer, als Bettler, als Handwerker, wie auch immer man unterwegs war auf der Straße, also auf den Wegen, Straßen unter Anführungszeichen, auf den Wegen, dann, wenn man ein Ziel gesucht hat und nicht weiter gewusst hat, hat man einfach die Menschen, die dann dort vielleicht am Feld gearbeitet haben, die einem begegnet sind, die hat man gefragt nach dem Weg. Und es war einfach, diese Schilder in Handform, in Armform, waren einfach die Abbildung der menschlichen Kommunikation damals. Also wenn man jemand fragt, wo geht's denn hin, ist diese Geste, das mit dem Finger dann in die Richtung zeigen, ist dann eigentlich diese natürliche, spontane Geste, und die war dann abgebildet in Schilderform. Daraus hat sich das abgeleitet, und diese Hand war quasi ein bildlicher Ersatz für diese Menschen am Wegrand, die man dann fragen konnte. Und das hat sich dann verändert. So um 1900 herum löst plötzlich der Pfeil diesen Arm als Wegelement ab. Und die Frage ist natürlich, warum? Wie kam es dazu? Und da gibt es ein paar Theorien, Mutmaßungen. Wie gesagt, es gibt dazu keine wissenschaftliche Untersuchung, aber ein paar Gedanken und Ideen gibt es dazu. Eine davon finde ich sehr spannend, und zwar diese Idee bzw. der Gedanke, dass damals man zunehmend mobil wurde, das Automobil ist entstanden, man war auf der Straße mit einem Auto unterwegs und wollte auch mit dieser Geschwindigkeit unterwegs sein und hat jetzt nicht mehr unbedingt anhalten wollen, wenn man jetzt den Weg nicht weiter gewusst hat, einer Weggabelung. Und deswegen ist diese abstrakte Form des Pfeils gekommen, die in der Entfernung wahrscheinlich auch besser funktioniert und diese menschliche Kommunikation ablöst. Es gab auch damals scheinbar viel Kritik an abgebrochenen Fingern, an abgebrochenen Armen. Das heißt, auch diese Funktion mit dem Finger, und es war wirklich immer dieser Finger, der wohin gezeigt hat, die wurde einfach durch Vandalismus außer Funktion gesetzt. Es gibt auch eine Theorie, dass diese Ziele, die man dann angestrebt hat, weiter entfernt lagen und damit abstrakter wurden und somit auch dieser abstrakte Pfeil auch dazu gut gepasst hat. Ein Pfeil ist einfach unmenschlicher als eine Hand. Und es kann auch ein ganz banaler Grund gewesen sein, warum jetzt Pfeile zum Einsatz gekommen sind, weil sie vielleicht einfach billiger herstellbar sind als ein geschnitztes Schild. Ist einfach ein Pfeil schneller und billiger herzustellen. Ein Pfeil ist natürlich ein sehr veraltetes Artefakt, also im Prinzip lässt sich sehr zurückverfolgen bis zu den Urmenschen, die mit Pfeil und Bogen gejagt haben, auf Beutejagd gegangen sind. Also das ist einfach eine sehr alte Waffe. Und wenn man sich jetzt so einen Pfeil ansieht und analysiert, woraus der besteht, ist es die Spitze vorne, die sehr aggressiv wirkt, die gefährlich wirkt. Dieser Schaft, der Stiel quasi, der auch so eine Assoziation zu einer Strecke birgt. Und hinten dann dieses Leitwerk, dieses Steuer, diese Federn, die dann hinten angebracht sind. Und die ersten Pfeile waren auch so dargestellt, also noch mit Federn hinten dran, also die sehr illustrativ gewirkt haben, sehr zeichnerisch. Und die dann im Lauf der Zeit, der Entwicklung, der Weiterentwicklung dieses Piktogramms, dieses Zeichens, sind diese Federn verloren gegangen. Da habe ich einen interessanten Gedanken gefunden von Eric Spiekermann, der sich auch mit dem Thema Pfeil auseinandergesetzt hat. Ein Grafiker, der auch viele Leit- und Orientierungssysteme gestaltet hat, der diesen Wegfall von den Federn hinten beim Pfeil mit dem Aufkommen der Grotesk-Schrift in Zusammenhang gebracht hat. Das heißt, eine reduzierte, gut lesbare Schrift ist entstanden und damit Es ist zum Beispiel auch dieses Piktogramm reduziert worden, damit es vielleicht auch schneller lesbar werden kann. Das habe ich einen interessanten, spannenden Gedanken gefunden. Und Spiekermann macht sich auch noch Gedanken über die Kommunikation, also über den Pfeil, was der aussagt. Und ein Pfeil, im Prinzip gibt es zwei Botschaften, die ein Pfeil aussenden kann. Das heißt, einmal die topografische Botschaft von nach kann ein Pfeil aussagen, aber auch eine inhaltliche Aussage kann ein Pfeil machen von für. Wenn ein Pfeil auf ein Ziel zeigt, bedeutet das nach. Wenn er von einem Ziel weg zeigt, bedeutet das von. Schräg gesetzte Pfeile zeigen eine Richtung an, die vielleicht mitunter schwierig zu interpretieren ist. Das kann jetzt sein, wenn ich ein Schild vor mir sehe mit einem schrägen Pfeil oben, sprich ein Pfeil, der nicht 90 Grad nach oben zeigt, sondern 45 Grad nach rechts oder links gedreht ist, der kann jetzt nach rechts oben zeigen. Oder wenn das jetzt eine Stiege neben diesem Pfeil positioniert ist, kann das heißen, dass es da hinaufgehen soll. Aber es kann auch sein, dass es einfach nach schräg vorne, nach quasi rechts vorne irgendwo zeigen soll. Also so ein schräger Pfeil ist kontextabhängig zu interpretieren. Auch interessant, wie geradeaus auf einem Schild kommuniziert wird. Das ist auch je nach Straßenverkehr zum Beispiel unterschiedlich. In Österreich, wenn man da auf der Autobahn fährt und die Richtung geradeaus durch einen Pfeil kommuniziert werden soll, dann zeigt dieser Pfeil nach oben, also quasi in den Himmel hinauf. In der Schweiz ist es umgekehrt, da zeigt der Pfeil nach unten, also zur Erde herunter. Und also da gibt es unterschiedliche Kultur in der Verwendung des Pfeils. Vielleicht noch zur Gestaltung des Pfeils. Wie ich schon anfangs gesagt habe, ich habe bei vielen Projekten einen Pfeil individuell angepasst. In der Regel passe ich ihn an die Schrift an, die ich verwende. Also ich verwende in der Regel ähnliche oder gleiche Schriftstärken, Strichstärken wie bei der Schrift. Die Höhe meines Pfeils, wenn er geradeaus steht neben einem Versalbuchstaben, neben einem Großbuchstaben, dann mache ich ihn meistens auch etwas höher. Also einen Pfeil gleich groß zu machen wie eine Versalhöhe, da wirkt der Pfeil meistens ein bisschen zu mickrig, der wirkt meistens ein bisschen zu klein. Auch Spiekermann, der auch schon viele Pfeile gestaltet hat, der macht seine Pfeile auch gerne ein bisschen größer. Er gestaltet sie aber in der Regel ein bisschen dünner als seine Schrift, weil seiner Meinung nach der Pfeil sonst zu klobig wirkt. Und er wirkt dann auch wie ein Buchstabe. Für sein Empfinden ist der Pfeil kein Buchstabe, sondern ein Symbol. Und ich, im Unterschied zu Spiekermann, gestalte ihn eigentlich ganz gern als Einheit mit der Schrift. Und dann gibt es noch Pfeile von Paul Minskia, der beispielsweise den Flughafen in Amsterdam gestaltet hat. Der baut seinen Pfeil interessanterweise gerne in Kreise ein. Dadurch bekommt dieser Pfeil nochmals eine extra piktogrammartige Form und einen nochmals signalhafteren Ausdruck. Schafft einfach dem Pfeil mehr Aufmerksamkeit. Die Spitze vorne, ich habe gemerkt, Spitzen vorne, die Pfeilspitzen sollten nicht größer als 90 Grad sein, sonst wirkt der Pfeil irgendwann zu stumpf. Also lieber weniger als 90 Grad. Wenn er zu klein ist, dieser Winkel vorne vom Pfeil, dann wirkt er ein bisschen zu mager meistens. Dort, wo sich der Pfeil dann Spitze und Schaft treffen, dort ergibt sich meistens auch eine große Dichte an Schwarz. Das heißt, es schmiert dann zusammen in kleinen Größen. Da verjüngere ich den Pfeil auch ganz gern, weil einfach sonst, ja, wie gesagt, zu viel Schwarz dort sitzt. Er wirkt dann ein bisschen zu klobig an der Stelle. Speakerman betont, dass der Schaft doppelt so lang sein soll wie die Spitze und die Strichstärke soll im Verhältnis zur Länge 1 zu 10 sein. Da habe ich mich jetzt nicht so drauf festgelegt. Da habe ich durchaus unterschiedliche Längen und wie gesagt, die Strichstärke, da sind wir jetzt auch ein bisschen, gehen wir ein bisschen unterschiedlich an die Gestaltung heran. Zum Abschluss möchte ich noch eine Quelle nennen, den Hannes Kater. Hanneskater.de gibt es sehr viel Interessantes zum Thema Pfeil nachzulesen. Ich würde sagen, er ist ein Nerd, was das Thema Pfeil betrifft. Und Hannes Kater hat ein paar sehr spannende Beobachtungen gemacht. Und eine davon ist folgende. Er hat beobachtet, je mehr Pfeile wo an einem Ort zu sehen sind, desto schlechter ist das Service, weil Menschen eingespart wurden. Das finde ich sehr spannend von der Beobachtung. Das heißt, Pfeile sind ja eine einseitige Kommunikation und mit denen kann man nicht diskutieren, die kann man nicht fragen, mit denen kann man nicht reden, sondern die geben eine eindeutige Information im besten Fall ab, der man möglichst schnell folgen soll. Also ein Pfeil ist ja auch was sehr massenkompatibel ist. Und sprich, wenn es im umgekehrten Fall heißt das, wenn wo viele Menschen sind, in einem Servicebereich, wie beispielsweise in einem Hotel oder in einer Klinik, kann ich ja Menschen fragen. Und da kommt diese menschliche Kommunikation zugute und spricht für einen Servicecharakter, wenn wenig Pfeile zu sehen sind. Diese Beobachtung hat er auch bei Verkehrszeichen gemacht. Der sagt da wörtlich, in einer Straße, in der sich Luxusgeschäfte angesiedelt haben, da gibt es eigentlich nie Pfeile. In einer Straße mit Billigläden, allerdings, also mit 1-Euro-Shops, gibt es viele Pfeile. Das finde ich auch eine spannende Beobachtung. Also wo auf Service Wert gelegt wird, sieht man seiner Meinung nach und seiner Beobachtung nach in der Regel weniger Pfeile, als wo es schnell gehen muss, wo es günstig zugehen muss, wo es billig zugehen muss. Ja, und vielleicht noch zum Schluss. Ein Pfeil ist ja ein Signal, das so der Inbegriff von Geschwindigkeit sein soll. Also er soll eine Bewegung möglichst ungestört und fließend ablaufen lassen. Deshalb meine Frage jetzt, gibt es ein Signal, das noch schneller funktioniert als ein Pfeil? Also kann man den Pfeil weiterentwickeln? Kann man den Pfeil schneller machen? So wie dieser Entwicklungsschritt von dem ausgestreckten Zeigefinger zum Pfeil, gibt es vielleicht einen nächsten Entwicklungsschritt? Kann der Pfeil vielleicht ersetzt werden durch ein anderes Signal? Und da nur eine Beobachtung von mir. Christian Lunger und ich unterrichten ja an der NDU in St. Pölten, einer Designuniversität, wo wir dieses Thema Information im Raum unterrichten. Und da gibt es auch immer ein Projekt, an dem die Studentinnen und Studenten arbeiten. Und dieses Projekt ist ein Leit- und Orientierungssystem in der Regel, das sie zu gestalten haben. Und da geht es auch immer um dieses eine kleine Detail, dieses Pfeil-Detail. Und mir ist da aufgefallen, dass immer öfter Studenten jetzt den Pfeil reduzieren, indem sie nur noch die Spitze verwenden, also ohne Schaft, und teilweise auch eine doppelte Spitze draus machen, so wie früher bei den CD und Kassetten-Decks, wo man dann auf Vorspulen gedrückt hat, einfach diese doppelte Pfeilspitze. Ja, sprich, ist die Zeit jetzt schneller geworden als früher? Gibt es noch mehr Geschwindigkeit in Pfeilform? Das war meine Frage zum Schluss. Und ja, also mehr Informationen zum Thema könnt ihr den Shownotes wie immer entnehmen. Wie gesagt, ich habe da nicht viel gefunden. Von Hannes Carter, diese Website, ein Interview mit Eric Spiekermann und ein spannendes Buch Martin Schafe, das heißt Wegzeiger zur Kulturgeschichte des Verirrens und Wegfindens. Lesenswert meiner Meinung nach. Ja, es freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Schickt mir gern das Feedback, Wünsche, Anregungen mit einem Mail an podcast@geraumt.com. Schaut gern auf unsere Website geraumt.com. Dort findet ihr alle anderen Folgen zum Weiterhören und Anhören. Freut mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Alles Beste von mir.